Okay. Salam alaikum, Felix von der Laden.
Herzlich willkommen hier bei meinem Podcast. Schön, dass ihr auch mit dabei seid.
Ja, viel Laune und Pesch sitzen dir gegenüber. Und ich habe eine dumme Frage an dich. Spielkind oder Unternehmer?
Boah, Spielkind auf jeden Fall.
Alright. Dachte ich mir. Gute Unternehmerantwort.
Perfekt.
Ja,
super. Ja, Felix von der Laden, auch bekannt als Dena. YouTuber, Vlogger, Spielkind. Man kennt dich von der Longboard-Tour, für die Leute, die es nicht so mitgekriegt haben damals. Aber ihr wart sehr lange unterwegs durch Deutschland. Du warst aber auch schon in Talkshows, ne? Bei Lanz, der ich ja jetzt gerade bin hier. Und was sonst immer würde ich noch wissen? Rennfahrer bist du aktuell.
Ja, richtig.
Crazy, oder?
Ja, ich habe eigentlich das große Glück, dass ich auf YouTube immer das machen konnte, worauf ich eigentlich Bock habe. Und ich habe ja angefangen mit Gaming und ne, mit 16, 17 habe ich halt hauptsächlich einfach gezockt. Das war schon richtig cool. Und das dann auf YouTube noch zu machen, war ja noch besser. Und als ich meine Interessen, wie zum Beispiel jetzt Autos, was mich auch immer schon interessiert hat, aber als es noch stärker wurde und Motorsport, konnte ich das dann auch irgendwann eben in Videos transportieren. Und das ist halt so das Riesenglück, das ich habe als Content Creator, dass ich diese privaten Interessen halt irgendwie in meinen Job, in meinen Beruf mit einbringen kann.
Ich glaube, das ist ein mega interessantes und spannendes Thema, was wir heute so ein bisschen auch durchkauen wollen, was auch diese Einstiegsfrage ist, quasi diese Gratwanderung, die du ja irgendwie machen musst zwischen irgendwie, du machst einfach Zeug, was dir mega Fun macht und einfach, du bist ein Spielkind, aber du bist ja ein professionelles Spielkind, weil du machst ja damit Cash, du hast eine Firma und das ist ja, das muss ja immer eine krasse Gratwanderung sein und wir haben auch schon vorher so ein bisschen angefangen zu labern und direkt kam auch so überhaupt dieses Thema so älter werden und als Spielkind oder ich sage immer, ich bin damn fucking young und mache immer irgendwelche bescheuerten Sachen auf Instagram, aber trotzdem werden wir einfach älter und diese Gratwanderung irgendwie, ich glaube, das sind sehr interessante Themen, die wir in der nächsten Stunde durchkauen werden und apropos durchkauen, ich wollte ein bisschen dümmer einsteigen, wie war dein erster Corona-Test gerade, wir sind nämlich all tested.
Ich hatte voll Angst davor,
ja.
Du hast mir auch echt nicht vorher gesagt, so, du musst noch einen Corona-Test machen, das waren so 2 Stunden vorher, so, ja, übrigens, du musst noch einen Corona-Test machen, ich so,
ja.
Weil ich habe so viel davon gehört, dass es so unangenehm sein soll, aber es ging, also ich war in der Schlange im hinter jemandem, der erstmal richtig gehustet hat, nachdem er das reinbekommen hat. Die haben das so reingeschoben in ihm und der hat erst so einen richtigen Hustenanfall, so richtig ekelhaft bekommen. Ich dachte, der übergibt sich gleich. Und dann dachte ich schon, nicht ich jetzt auch noch.
Ja.
Aber dann, ich habe kaum was gemerkt. So. Also, es ging. Ich habe es hinter mir.
Cool.
Ich bin negativ, ja.
Und das Gegenteil von Pesch, der ist immer vor mir dran bei dem Corona-Test hier für den Podcast. Und ich höre immer nur so, Das müssen wir nochmal machen.
Ich sag da gar nichts zu.
Nee, ich bin da eher wie Felix. Also ich bin da auch.
Das war richtige Weltuntergangsstimmung da irgendwie so gefühlt, weil es ist jetzt ja schon dunkel. Und dann ist da so ein kleines, ist hier sowieso so eine kleine Gasse. Ich muss dich erstmal finden.
Ja.
So eine kleine Gasse und dann gehst du da hin und dann ist auf einmal da so ein kleines Lichtlein über, so ganz schummrig über dem Eingang davon und dann eine Schlange schon draußen, aber natürlich mit Abstand.
Ja.
Und alle mit Maske.
Ja.
Man kriegt so eine neue Maske da. Meine hat nicht ausgereicht.
Damn.
Und eine andere Maske noch bekommen. Und dann wirst du dann so nach und nach da reingerufen. Es hat richtig was von Weltuntergang irgendwie.
Ja, und dann
so,
halt auch diese Anzüge.
Und ja, genau.
Diese Masken und so, das ist schon, dann hörst du manche Leute.
Jungs, kurzer Reminder, es ist Weltuntergang.
Ja, stimmt wohl leider.
Leute, 2020, Weltuntergang ist da. Also, wir sind alle noch so, es hat irgendwie voll was von Weltuntergang. Jungs, wir leben.
Das sah voll schlimm aus.
Mein letzter Weltuntergang war 2012 mit White Titty.
Oh! Bra, 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 bra. Alter, Digga, ganz ehrlich, wir haben oft diesen Gedanken. Alter, was hatten wir damals für Probleme? Was waren das bitte für geile Zeiten?
Digga, oder? Noch viel krasser ist doch, dass wir vorhin drüber gesprochen haben. Letztes Jahr, diese Zeit letztes Jahr. Was haben wir noch, was haben wir angeguckt? Weihnachtslieder oder nee, irgendein
ja,
genau, Video dachten wir uns, genau. Oh Mann. Was haben wir vor einem Jahr gedacht, was so krass ist oder was irgendwie schlimm ist?
Ich hab so eine Sketchreihe, Alexa ist PC-Lexa, THC-Lexa, Mama-Lexa und die sagt dann immer das, was eine Mutter sagen würde, was einer auf THC sagen würde. Und jetzt haben wir halt überlegt, 2020 Alexa-Version. Dann habe ich geguckt, ich habe dasselbe Video letztes Jahr schon gemacht, aber mit so Political Correctness. Und dann dachte ich, also völlig zu Recht so, ey geil, was wir damals für Probleme hatten.
Ja. Ich hoffe, es wird wieder besser, sodass man, dass man sich dann noch mehr bewusst darüber ist, wie geil man es eigentlich normalerweise hat. Ne? So geil, wie wir es hatten, wird einem dann in der Zukunft, wenn es hoffentlich wieder alles normal wird, wird man wieder denken, boah, geil, dass wir jetzt feiern gehen können. Geil, dass ich jetzt keine Maske irgendwo anziehen muss. So.
Ja, oder man sagt, hey, weißt du noch 2020, als wir trotz Corona trotzdem noch mal raus durften?
Ja, ich meine, das ist das Problem für mich. Diese Learnings hatten wir ja schon alle, weißt du? Es ist halt so wie, es ist derselbe Film nochmal und der erste war schon scheiße. Ja. So, das nervt mich.
Welchen Film meinst du jetzt?
Die erste Corona Staffel 2 ist halt dieselbe Inhalt wie Staffel 1. Die haben denselben Storybogen genommen.
Deswegen ist so langweilig. Ja. Es gefühlt nur ein Rerun von der ersten Staffel.
Es ist nichts anderes. Es ist
nur kälter.
Ja, nur kälter, noch depressiver. Ja.
Ja, schöner Einstieg in den Podcast, würde ich sagen.
Richtig depressiv hier. Ganz
deep. Gibt's gute Nachrichten.
Deep unten angekommen.
Felix. Wie darf man dich eigentlich nennen? Felix? Oder?
Natürlich Felix.
Du meintest vorhin, dass manche noch Herr die von früher noch Dehner zu dir sagen. Ja, so.
Sir Dehner.
Juckt dich aber.
Sir Dehner. Nee, mir ist eigentlich egal. Ich habe tatsächlich, mein erster Kanal auf YouTube hieß ja Dehner. Und den habe ich dann vor über 4 Jahren mittlerweile umbenannt auf Felix von der Laden. Mhm. Weil Dehner so ein bisschen... Das habe ich mit 12 Jahren habe ich das mal in Counter-Strike oder Battlefield eingegeben als Namen auf einer LAN-Party.
Ja.
Döner eigentlich.
Und ne? Genau, Döner habe ich eingegeben und dann hat das Ö nicht genommen und dann hieß das Döner. Und dann dachte ich, cool, ist das mein Gamer-Name. Und als ich dann irgendwann meinen YouTube-Kanal gemacht habe mit Gaming, hieß dann natürlich dann so wie mein echter Gaming-Name.
Das kann ich gar nicht nachvollziehen. Wir haben über Y-Titty sehr lang nachgedacht.
Wie lang?
Ein Tag.
Die so die komplizierteste Schreibfassung auch noch und alles in Großbuchstaben mit Bindestrich mittendrin, so niemand versteht, was es heißt. Dann noch minimal sexuell angehaucht, das auch werbefreundlich ist, so.
Wir haben so Placement-Geschichten damals nicht bekommen, weil in den USA Y-Titty durch die Filter gerutscht ist, durch die Mail-Filter und sonst was.
Ja, Y-Titty muss man aber auch bei den ganzen Tags und so auch immer alle Varianten, einem T, mit I's, ohne Bindestrich.
Und trotzdem wesentlich erfolgreicher als Phil Laude bisher. Also guck mal, siehst mal so.
Ja, aber Phil Laude klingt auch so ein bisschen wie Flaude. Da weiß man auch manchmal. Ich glaube, wenn man es nicht, wenn man so schnell hört, weiß man gar nicht, was Phil.
Ist schon besser.
Phil Laude? Also Flaude?
Fuck you.
Aber Phil Laude ist ja auch viel langlebiger als Y-Titty. Y-Titty hört sich auch an nach 18 Jahre alt.
Ja.
Und Phil Laude kannst du dir auch vorstellen, dass da dann irgendwie ein 80-jähriger Opa sitzt, der ein bisschen über sein Leben erzählt.
Das ist es. Ich bin jetzt nämlich erwachsen, Freunde. Boom! Und trotzdem noch damn young in der Seele. Ja, aber das ist wirklich so ein Thema, was mich interessiert. Also, weil du bist ja Unternehmer eigentlich. Oder was bist du the most? Oder wenn dich jemand fragt, was du machst beruflich.
Ich habe kein gutes Wort dafür, weil alles irgendwie ausgelutscht und also.
Ich hasse diese Frage.
Alle Worte, die man, also alle Antworten, die du gibst, geben demjenigen, dem du die Antwort gibst, ja dann irgendwie ein Bild. Ne? Wenn du sagst, ich bin YouTuber, dann denkt er sofort, dann bist du irgendwie so und so.
Ja, ja.
Du bist Rennfahrer, dann bist du auch so.
Okay, ja. Also wenn ich es versuchen würde, für mich bin ich eigentlich Content Creator, weil ich eigentlich halt verschiedenste Arten von Content produziere.
Ja.
Und das für mich auch meine Identität ist eigentlich von dem, was mich eigentlich hauptsächlich ausmacht. Nämlich, dass ich wirklich Content, audiovisuellen Content normalerweise produziere und da versuche, das ist auch meine Expertise eigentlich, was Geiles irgendwie, ein geiles Video, was man sich dann anschauen kann, auf die Beine zu stellen. Und alles andere ist so drumherum, also auch das Rennfahren zum Beispiel, mache ich auch im Kontext von geile Videos über das Rennfahren zu machen. Das ist ja für mich so die Geschichte gewesen von Null auf Rennfahrer. Und da eben die Zuschauer eben alle mitzunehmen, auch die Leute, die keinen Motorsport bisher geschaut haben und nichts damit anfangen können, zu zeigen, warum mir das so viel Spaß macht und warum es mich begeistert. Und deswegen in allen Bereichen würde ich immer sagen, ich bin Content Creator und nicht Unternehmer. Weil das Unternehmertum ist sozusagen die Verwaltung, die dazugehört irgendwie. Mhm. Und es macht mir auch irgendwo Spaß, aber es ist nicht die Hauptsache, das treibt mich nicht täglich an, sondern mich treibt an, welches neue Projekt kann ich auf die Beine stellen, irgendwie, wo ich ein geilen Content kreieren kann.
Mhm. Das ist cool. Und wie viel würdest du sagen, ist dann von Content Creator sein, wie viel ist der unternehmerische Part oder der Verwaltungsmanagement-Part?
Wie viel Zeit mich das praktisch
nimmt?
Ja. Boah, zu viel auf jeden Fall.
Ja.
Also ich finde, es macht mir auf gewisse Weise Spaß. Aber sagen wir so, es gibt immer den Weg zu etwas und die Stellung, die dann irgendwie etwas hat. Und mir macht die Stellung Unternehmer zu sein macht mir mehr Spaß als der Weg, Unternehmer zu sein. Im Sinne von, die tägliche Arbeit als Unternehmer macht mir jetzt nicht so viel Spaß, dass man sich irgendwie jetzt Gedanken macht, dass man jetzt immer gucken muss, okay, jetzt haben wir das Projekt hier, jetzt müssen wir mal gucken, dass das finanziell passt und dass wir dann das nächste Projekt da anecken und passt das hier und muss ich da ein Meeting haben und muss ich mit dem telefonieren und dann muss ich ein Feedbackgespräch mit Mitarbeiter führen und muss denen sagen, ey, das und das hast du vielleicht nicht so gut gemacht und so, es geht immer irgendwas schief und dann musst du irgendwo, oder so mit Anwälten hast du zu tun, hast so viel mit Steuerberater immer zu tun, ne? Und alleine ja. Steuer, wie viel Zeit das immer wegnimmt und sich alles da, so viele Gedanken dazu zu machen immer. Das nervt mich alles, aber die Stellung, Unternehmer zu sein und damit kreativ sein zu können und zu sagen zu können, hey, ich habe die Vision und die können wir jetzt auch umsetzen mit meinen Mitarbeitern zusammen, so, weil ich bin nicht nur alleine, sondern ich habe ein ganzes Team so, und wir zusammen können das und das auf die Beine stellen und das kann ich irgendwie so kreativ die Vision verwirklichen, die ich für richtig halte. Das finde ich ein großes Privileg, dass ich eben durch diese Position habe und das gefällt mir schon. Aber
das heißt, es ist für dich der shitty Part, der da mitkommt, dass du auf der anderen Seite deine Träume verwirklichen kannst.
Ja, ja. Und es war auch so der logische Schritt für mich halt, ein Unternehmen zu gründen und Mitarbeiter einzustellen, weil man alleine halt irgendwann an eine Grenze kommt.
Ja.
Irgendwann hat man, also ich habe ja dann viele Jahre Gaming gemacht und dann habe ich viele Jahre hauptsächlich Vlogs gemacht. Also Videoblogs, wo ich mich selbst gefilmt habe mit der Kamera. Immer, ich habe mich alleine gefilmt und ich habe es selbst geschnitten und hochgeladen. Und meistens alles an einem Tag auch. Und dieses Vlog-Game habe ich einfach durchgespielt. Da gab es dann irgendwann nichts mehr, was ich noch nicht gemacht hätte. Habe alles aus jedem erdenklichen Winkel gefilmt. Habe beste Equipment, was irgendwie noch in eine Hand passt und ich tragen kann, irgendwie gehabt. Und hunderte Videos dazu gemacht. Und es war cool. Aber irgendwann habe ich mir halt gedacht, so, jetzt, ich will mehr machen. So, und dann war der erste Schritt, mir jemanden zweiten Kreativen ins Boot zu holen, mit dem ich zusammen die Videos mache. Und dann willst du irgendwann, okay, jetzt brauchen wir noch einen dritten, damit wir es noch krasser machen können. Und dann brauchst du irgendwann die Verwaltung schon dazu. Mhm. Und wenn dann irgendwie redaktionell noch irgendwas machen willst. Und es wuchs einfach immer weiter.
Und gibt es dann auch Momente, wo du dann so zum Beispiel sagst, okay, krass, ich habe das jetzt immer weiter aufgehört, es ist immer geiler geworden, aber irgendwo vermisse ich auch wieder das, wie ich angefangen habe?
Ja, 100%. Ich glaube, das kennt jeder, aber dann denke ich mir halt auch.
Das kenne ich sehr gut.
Wenn man zurückdenkt, wie wir gerade zurückgedacht haben an 2012 oder selbst 2019, so wie man denkt immer zurück, ah, das war da so cool, aber da blendet man natürlich auch immer aus die negativen Seiten, die man hat. Ja. So. Ist halt, und damals hat man davon geträumt, dann vielleicht irgendwann mal ein Team zu haben und hat alles noch alleine gemacht. Man hat geträumt, mit dem und dem Equipment drehen zu können. Und man hat geträumt davon, dass man mit einer großen Firma irgendwie zusammenarbeiten kann oder mit einer fürs Fernsehen was produzieren kann oder sonstiges. Oder dass man mal irgendwie auch für Netflix was macht. Das hat man vielleicht davon geträumt und dann mittlerweile spricht man mit genau den Leuten und verwirklicht Projekte mit genau den Leuten oder Firmen, von denen man früher geträumt hat. Deswegen finde ich schwer, das zu vergleichen.
Ja.
Aber ich vermisse definitiv die Leichtigkeit, die man damals hatte, weil alles neu war. Genau,
es war unbeschwert. Und man hatte auch nicht so viel zu verlieren auch, ne?
Ja, du hattest nichts zu verlieren, genau, weil man sich noch nichts aufgebaut hatte. Mhm. Und dann hat man sich über all die Jahre etwas aufgebaut und auf einmal hat man was man wieder verlieren könnte vielleicht. Also man zumindest könnte man den Punkt, an dem man ist, könnte man verlieren.
Mhm. Ja, ja. Aber es ist ein total interessanter Gedanke, den ich irgendwie so noch nie hatte, dass dieses Mensch, früher war es doch viel besser Ding ganz viel auch mit dieser Fehlprogrammierung unseres Gehirns zu tun haben könnte, dass wir schöne Erinnerungen besser abspeichern als negative.
Gute Programmierung aber. Viel besser, als wenn wir uns nur die schlechten Eigentlich Sachen schon. Erinnern würden.
Eigentlich eine geile Programmierung, aber für diese Entscheidungen manchmal auch so ein bisschen, weil du hast vollkommen recht, das habe ich auch total. Wir haben jetzt die letzten 2 Wochen, ich glaube, wir dürfen immer noch nicht drüber reden, aber wir haben das krasseste Projekt unserer Laufbahn bisher umgesetzt. Und es war zwischendrin für mich ultra anstrengend. Und ich war halt oft an so Momenten, wo ich dachte, Alter, ich mach das nicht mehr. Ich bin jetzt 30. Ich bin raus, Leute. Ich bin raus. Ich bin alt. Sowas tue ich mir nie mehr an. Es ist 4 Uhr nachts. Ich lerne jetzt keine Texte mehr.
Und dann hieß es so. Kamera ab und du warst
ja, wieder voll. Ja, Phil Laude ist wieder online. Mhm.
Durchgehend online.
Ja, durchgehend online. Oh, geil. Früher war alles besser. Nee, aber was ich sagen wollte, Digga, dann war das Ding vorbei Und instant habe ich hier in meinen Crew-Chat Phil und Ralf und Lenny geschrieben, Leute, geilstes Projekt ever, ich bin so dankbar und sorry für meine Launen und geil und geil, dass wir es gemacht haben. Und dann denke ich mir auch, Alter, wie beschissen, so vom einen auf den anderen Moment wieder eine völlig andere Wahrnehmung. Und da muss man sich, glaube ich, manchmal aktiv gegensteuern, dass es eben früher gar nicht so viel geiler auch war, als wie man manchmal denkt.
Es war halt anders. Und so ja. bin ich in dem Sinne auch froh, das gemacht zu haben und das so erlebt zu haben und die Erinnerung daran zu haben.
Ja.
Und das einfach zu wertschätzen, dass ich das hatte und dass das alles so geil war. Und jetzt bin ich an einem anderen Punkt und ich kann auch nicht wieder daran zurück. Also Thema Longboard-Tour. Ich habe sogar noch mal zwei weitere Longboard-Touren gemacht. Mhm. Eine erst letztes Jahr und es war auch wieder geil, aber es war anders. Es war nicht, dass man wird nicht wieder an dieses Feeling rankommen, wie es damals war.
Ja.
Weil man halt auch viel jünger und es war eben alles neu. Und das ist schon okay so.
Und trotzdem würde es mich interessieren, so was für dich von all dem, was du bisher gemacht hast, die geilste Erfahrung war.
Bin ich zügig gespalten zwischen zum einen der Longboard-Tour und Motorsport. So. Weil Motorsport habe ich dann 2017 angefangen und habe da meine Rennlizenz gemacht. Und das ist mein größtes Hobby, meine größte Leidenschaft, die ich gleichzeitig halt als Teil meines Berufes ausüben kann. Mhm. Und das macht halt mega Spaß und das ist ein Kindheitstraum, der wahr geworden ist. Ne? Jeder, der jetzt nicht so auf Autos und Motorsport steht, kann das nicht nachvollziehen, aber wenn das für dich so eine Leidenschaft ist und du schon als Kind irgendwie halt im Fernsehen immer die Formel 1 geguckt hast und andere Autorennen gesehen hast und jetzt sitzt du selbst da und auf denselben Strecken
ja.
und die Ampel geht aus und 30 Autos scheren auseinander und du bist mittendrin, sitzt du da und es fühlt sich an, als ob du in Need for Speed im Computerspiel sitzt irgendwie. Aber nee, es ist echt und du fährst echt gerade und alle geben Vollgas und du bist dann mittendrin. Das ist richtig cool, das macht mir richtig Spaß und das ist auch so ein Achievement für mich, einfach so ein Lebensachievement. So das geschafft zu haben, dahin zu kommen, das hätte ich mir niemals erträumen können.
Ja.
So und da bin ich einfach dankbar für, dass ich das so machen darf.
Wie lange hast du drüber nachgedacht, ob du das wirklich so nach außen trägst und das praktisch auch als Programm mit...
Motorsport?
Ja.
Von Anfang an, es wäre anders gar nicht möglich gewesen. Also,
hast du es auch kommuniziert davor, deinen Zuschauern und so, also die Jahre davor?
Ja, ich habe dann immer mehr Auto-Content gemacht. Also es war halt... Ich meine, ich habe nie meinen Zuschauern erstmal so einen Bogen gegeben, hier, ich bin Felix von der Laden oder ich bin Dena, das sind meine Interessen, ding, 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 nur dass du schon mal Bescheid wisst, sondern natürlich halt irgendwie, wenn es gepasst hat, kam dann irgendwie zum Beispiel das Thema Autos dazu, dann auch in Videos, aber ich glaube, es ging irgendwie ganz gut, dass die Leute so langsam rangeführt haben. Ich glaube, 2014 haben wir einen Roadtrip gemacht, wo zum ersten Mal irgendwie ein bisschen das Autothema dann drin war, es halt so gefeiert habe, dass wir jetzt ein Cabrio hatten, mit dem wir dann da mit ein paar YouTubern durch Europa gefahren sind und dann haben wir im nächsten Jahr in den USA einen Roadtrip gemacht, hatten wir dann zwei Autos und haben wir uns gemietet dann da vor Ort, einen gelben Camaro und einen roten Camaro, ne? Beide Cabrio und dann in Kalifornien an der Küste längs gefahren und wir haben uns wie die Kings gefühlt, also, das war so cool, es hat so viel Spaß gemacht, ist auch eine meiner besten Erinnerungen eigentlich so, von dem, was ich gemacht habe. Und da ging es dann eigentlich halt immer so schrittweise ging es dann weiter, dass ich immer mehr Autocontent hatte. Ich war dann irgendwann auf einer Rennstrecke mal als Beifahrer und habe das gefilmt und gezeigt. Also es war einfach ein schleichender Prozess, dass die Leute, glaube ich, dann da auch rangeführt habe. Und ab 2017 mit Rennlizenz machen ging es halt wirklich dann mit teilweise täglichen Vlogs, wirklich der ganze Prozess, wie das alles vonstatten geht, ging es ran. Und dadurch sind, glaube ich, die Leute auch wie in einer guten Serie in die Charaktere invested so. Also und in dem Fall sind sie dann in mein weiteres Vorankommen im Motorsport, sind die einfach so interessiert daran, weil sie haben gesehen, wie es losgeht. Und wenn du halt, ne, wenn du eine Serie anfängst und guckst, selbst wenn die Serie dann irgendwann scheiße wird und langweilig, aber wenn du schon drei Staffeln gesehen hast, so, dann willst du halt wissen, wie das weitergeht mit dem und dem Charakter. Und ich glaube, das ist halt ähnlich bei mir auch. Und deswegen, wenn es mal zum Beispiel schlecht läuft und ein Rennen total Mist ist, gehört genau das dazu, dass man das sehen will, weil die Leute wollen sehen, wie der Charakter sich da irgendwie weiterentwickelt. Mhm.
Aber ist es nicht, also es ist ja ein völlig, also im Motorsport selber fängst du ja wieder komplett bei Null an.
Komplett, ja.
Ja. Aber ist das wirklich dein Ziel, quasi im Motorsport auch dann quasi richtig was zu reißen? Oder ist es quasi dieser Gedanke, den Entertainment-Faktor da und die Verbindung daraus?
Sowohl als auch. Also natürlich ist für mich ganz klar, ich kann niemals die Formel 1 erreichen oder ähnliches.
Warum?
Weil du musst mit, also ähnlich wie, ich habe ja angefangen mit 22 oder 23.
Also mit fünf Jahren oder was.
Ja, wer heute in die Formel 1 kommt, die haben alle weit unter 10, ne? Teilweise mit 4 Jahren angefangen, im Kart zu sitzen und Rennen zu fahren. Ne? Also die sitzen dann wirklich mit unter 10 und fahren dann da Rennen gegeneinander.
Zu lernen
und alles, ne? Ja, und da... da kommst du nicht ran. Und Motorsport ist halt extrem teuer leider. Das heißt, selbst im Kart, also nicht im Autosport, sondern davor fährst du ja Kart normalerweise, zahlst du, wenn du in Deutschland eine deutsche Meisterschaft da fahren willst und ein paar Europarennen, zahlst du für ein Jahr weit über 100.000 Euro. Für ein Jahr. So, wer soll das finanzieren? Kart wird ja nirgendwo im Fernsehen übertragen oder so. Also wenn du Sponsoren hast, dann nur, weil die Gönner sind von dir so und weil die irgendwie dich kennen über irgendwelche Connections, Familie oder so. Das heißt, die wenigsten können überhaupt Motorsport betreiben. Deswegen war es für mich auch immer unerreichbar. Es war dasselbe Ziel, wie Astronaut zu werden. Und deswegen, so gegen die habe ich halt, gegen die Besten von denen habe ich sowieso keine Chance. Aber ich war jetzt auch gegen viele semiprofessionelle und sogar professionelle Fahrer, die dafür bezahlt werden, dass sie einfach nur Rennen fahren. Und war ich in derselben Klasse und bin teilweise dann vor denen.
Am Anfang.
Aber das ist
ein Spaß.
Na, auch zum Ende. Auch zum Ende.
So, ich hab noch gar nicht geschaut, was du da machst, muss ich
also
sagen.
Also mein größter Erfolg im Motorsport war letztes Jahr, haben wir in 2019 ADAC GT4 auf dem Red Bull Ring haben wir den Lauf gewonnen. Und da habe ich selbst die Pole Position rausgefahren und habe das Rennen, da fährst du zu zweit im Auto. Das ist in vielen GT-Serien so, dass du zu zweit bist und dann Stundenrennen und dann in der Mitte ist Fahrerwechsel. Das ist abseits der Formel 1 in den meisten Rennsportserien tatsächlich so, dass du zwei Fahrer hast auf dem Auto.
Krass. Also Teamsport. Ich kenne das eigentlich nur von diesen großen, der wurde
so 24-Stunden-Rennen
und sowas. Genau, wo der Beifahrer sagt, hier 400 Meter rechts.
Und ja, ich denke mir, wechselst.
Wie zum Fick machen die das?
Das ist Rallye.
Das Rallye, genau. Ja. Also ich kenne das nur von.
Also du bist nicht gleichzeitig im Auto, also du bist nacheinander, aber zwei Fahrer hast du auf dem Auto oder teilweise vier Fahrer bei einem 24-Stunden-Rennen. So, und dann wechselst du beim Boxenstopp und ich habe halt Pole Position geholt und war der erste Fahrer und habe dann bis zum Boxenstopp auch angeführt und mein Teamkollege hat das dann bis zum Ende auch gehalten.
Phil, Pole Position bedeutet übrigens ganz vorne.
Ich bin gefragt, worüber ihr redet. Phil. Aber das war ja für mich
ein Erfolg. Phil laute left the chat.
Left the car.
Ich bin seit 10 Minuten woanders im Kopf.
Aber es war für mich so ein Achievement, so überhaupt das zu erreichen, ja, war mega geil, weil das war, hat mir so gezeigt, okay, ich habe es tatsächlich geschafft, irgendwie das zu was Nennenswertes zu erreichen. Ich habe auch andere Siege davor in Amateurserien gehabt, aber die haben mir lange nicht so viel bedeutet, wie wirklich in dem Feld, wo wirklich richtig gute Fahrer sind, die teilweise auch dann mit unter 10 Jahren Kart gefahren sind, die dann deutsche Kartmeister geworden sind und dann professionell fahren, die zu schlagen. Und
ich kenne nur Hans-Joachim Stuck.
Ja, kenne ich auch, Rennfahrer. Ja, also
aber der fährt nicht mehr, ne? Der macht, nee, kann es sein, dass er alt. Stunts macht?
Na, ich glaube nicht. Es gibt viele Stucks, weil der Stuck ist ja.
Ist das so?
Also, es gibt tatsächlich der Vater noch davon, ist schon damals sind die gefahren. Wahrscheinlich bei. Also. Lange her. Aber ja,
Stucks.
Ja, mit dem bin ich letztens Juror gewesen bei Das Goldene Lenkrad. Wenn wir zusammen sind, wir dann an einem Tag 24 Lenkrad, Autos gefahren. Ja. Und dann musst du jeden Tag, musst du uns ausfüllen, so auf so einem Zettel, also welche Note du dem Innenraum gibst und dem Fahrverhalten und alles. Und der erste, der fertig war von den ganzen Juroren, war der Stuck, der irgendwie mit
70 Also das ist der Großname, das ist praktisch
klassischer Stucki,
der Michael Schumacher der deutschen DTM, so, ne? Ja, also Phil ist komplett raus, ne? Zur Info.
Jetzt ist
er auch in den Motorsport.
Stugi.
Nein, doch, ich bin super interessant.
Ey. Aber es ist halt, wenn du Pferdefan wärst, würden wir über nichts mitreden können, wenn wir jetzt irgendwie über Pferde
und
Pferde
siehst du seine Begeisterung in den Augen?
Ja, ja.
So was habe ich echt selten gesehen.
Da kann ich relaten.
Der hat sich nicht mal rausbringen lassen durch deinen, ja, ja, dies, das. Du bist richtig da drin.
In dem Thema gehst du wirklich auf und das ist ja
mega schön.
Wirklich geil, wenn man dann diese Möglichkeit hat und die vor allem auch ergreift, weil es ist ja doch ein total krasser Schritt, dann zu sagen, aus meinem sicheren YouTube-Hafen,
das meinte ich
jetzt irgendwie, das Game habe ich durchgespielt und mache jetzt was Neues und da kann ich auf jeden Fall krass relaten, das habe ich halt mit Stand-Up quasi gemacht vor 2 Jahren, wo ich eigentlich auch dann bei Null angefangen habe und irgendwie in Bars in Berlin vor 10 Leuten gespielt habe und meinte, yo, ich bin Phil Laude
Hast du überlegt, einen anderen Namen mal zu nehmen
richtig,
damals?
Richtig cringe manchmal auch.
Hast du mal überlegt, so einen anderen Stage-Namen zu nehmen, gerade für den Anfang, um irgendwie nicht dieses Waititi
Ich wurde mal anders vorgestellt. Da bin ich in einer Garage aufgetreten im belgischen Viertel und ein Kumpel. Und davor hatte ich meinen ersten guten Stand-Up-Auftritt vor so 200 Leuten. Und dann meinte der so, ja, ich mache da jetzt auch Stand-Up und du kannst gern mal probieren. Und das war der schlimmste Moment meines Lebens tatsächlich. Oder meiner Karriere, sagen wir es mal so. weil dann war diese Garage halt, da war ich Musik und ja, und dann war die Band fertig und dann kam der zu mir und meinte, ja, wir machen jetzt kurz 10 Minuten Pause und dann kommst du. Und dann sind alle aus dieser Garage raus und dann war die Garage halt leer und dann hat er mir das Mikrofon gegeben und meinte, ja, du kannst jetzt dein Stand-Up machen. Und das Problem bei Stand-Up ist halt, du brauchst ja für die Lacher, brauchst ja Zuschauer. Mhm. Dann war ich, ja, Digga, es sind keine Zuschauer da. Oh ja, stimmt. Warte, kleinen Moment. Dann hat er das Mikro genommen und hat mich angekündigt mit meinem Bühnennamen. Er meinte, Leute, kommt mal alle wieder rein. Hier ist jetzt ein richtiger Star. Hier kommt Philipp. Ja, und ab da beginnt die Horrorgeschichte überhaupt. Ich habe die, glaube ich, schon im Podcast erzählt. Ich will nicht wieder abtauchen, aber es war sehr unangenehm. Ja, Stand-up ohne Lacher ist traurig.
Vor allem, wenn man davor wenn die Fallhöhe ist ja groß. Ne? Oh, hier, ja. Ein S-Star. Ja, ihr kennt ihn alle, Philipp. Ja, okay. Quazelle oder Collins. Oder?
Du musst doch zumindest diese Momente muss es doch gegeben haben, also wo du dann dachtest, Alter, was zur Hölle mache ich jetzt? Hier ist
Felix hier? Von der Grünen.
Meinst du Motorsport zum Beispiel?
Ja.
Hey, Motorsport nie so richtig. Weil ich natürlich auch ganz klar, da hast du halt nicht diese Fallhöhe wie von der Bühne als Stand-Up-Artist, da brauchst du ja von Anfang an Publikum, sonst geht's einfach nicht. Ne? Aber jetzt in der Sportart, wie jetzt, egal ob jetzt Fußball, Tennis oder Motorsport, ja. Kannst du ja ohne Publikum üben, oder als Musiker kannst du ja auch üben, bis ja. Du dann auftrittst.
Ja.
Und bei mir war es dann ja auch, klar hatte ich von Anfang an die Kamera dabei, aber es war ja auch die Prämisse, hey, ich fange bei Null an, also mal gucken, wie es geht. Und
ja.
Ich hatte schon Angst, beim ersten Mal überhaupt auf die Rennstrecke zu fahren, weil auch so eine Rennautokupplung ist was anderes als eine normale Kupplung und da alleine so dieses jetzt nicht abwürgen in der Boxengasse hier so, ne?
Ja, auf die,
okay, und jetzt nicht irgendwie das Auto halt wegsimmeln, also jedes Mal, wenn du auf die Strecke rausgehst, kannst du halt. Also
das, was ich machen würde, Alter.
Also du fährst halt immer am Limit im Motorsport, ne? Also wenn du nicht am Limit fährst, kannst du es gleich sein lassen, so. Das geht ja darum, am Limit zu fahren. Und sobald du ein bisschen davon weggehst, bist du so viel langsamer, dass du gar nicht mehr mitmachen musst.
Das, was heißt jetzt am Limit? Vollgas oder wie?
Ja klar, also du fährst immer am Rande des Grips, den du mit den Reifen hast. Also sobald, also du bist sozusagen eigentlich immer kurz davor, mit dem Auto wegzubrechen. Und nur dann bist du schnell, weil nur dann nutzt du ja 100% aus. Wenn du nur mit 90% fährst und so deine Sicherheitsreserve hast, bist du so viel langsamer.
Wie riskant ist denn der Sport? Ja,
schon riskant.
Schon, also du kannst sterben. Also ist es, Motorsport ist gefährlich. Sterben kannst du auch beim
Schach, muss ich nur ziemlich blöd anstellen.
Stimmt voll. Aber es
du kannst literally überall sterben. Also
ich finde, es ist sicherer als im Straßen, als zum Beispiel, ich habe keinen Motorradführerschein gemacht, weil es für mich persönlich ein zu hohes Risiko ist, weil es kann ja einer, der gerade nicht aufpasst, kann ich übersehen und überfahren. Und
ganz
das
ohne
war's
eigenes
einfach
zu tun.
So. Ja. Das war es einfach. Und im Motorsport, im modernen Motorsport zumindest, bist du halt extrem sicher im Auto. Die Autos sind extrem sicher mit Überrollkäfig, mit Carbon-Monocoque und so weiter. Feuer ist halt immer eine Gefahr, wenn du irgendwie im Auto eingequetscht bist und nicht rauskommst. Da war gerade erst in der Formel 1 halt ein Fall, wo ein Fahrer halt Verbrennung erlitten hat. Und durch ein Wunder hat er überlebt, Romain Grosjean, gerade jetzt vor kurzem gewesen in Bahrain.
Ja.
Da hat die Welt nochmal die Motorsportwelt den Atem angehalten. Aber das war ein Freak-Accident. Also normalerweise bist du wirklich sehr sicher. Und ich fühle mich sehr, sehr sicher
im Auto. Das ist ja eigentlich sehr wenig mittlerweile halt einfach.
Genau. Also Auto kann komplett zerstört sein und du steigst ohne Verletzung aus. Aber nicht immer. Du kannst dir was brechen. Du kannst auch wirklich sterben dabei. Und tatsächlich bei mir, ich war schon an einem Testtag, wo ein anderer Fahrer gestorben ist. So. Wo du halt dann, du bekommst dann nochmal vor Augen gehalten, okay. So, das ist, es kann schon was passieren. Es muss viel schief gehen. Und wenn man dann weiß, okay, das und das ist da schief gelaufen, aber das kann bei uns gar nicht passieren, weil wir haben das und das in so bei unserem Auto, gibt das, sag ich mal, noch ein bisschen mehr die Sicherheit, dass ich keine Angst habe. Aber es kann passieren so. Das darf man nicht vergessen. Das ist jedes Mal ein gefährlicher Sport.
Das macht ja leider auch den Reiz aus. Das ist ja irgendwie bei all dem.
Das macht mich nicht den Reiz aus. Ist für mich echt, wenn ich sowas sehe, denke ich mir, warum mache ich das eigentlich? Warum mache ich das eigentlich auch? Ich komme dann schon zum Schluss, okay, ich will es weitermachen.
Ja.
Und das Risiko ist es mir wert, weil ich es einschätzen kann und ich weiß, bei mir sind die Umstände ein bisschen anders, als es bei denen und den Unfällen war. Und klar kann mir auch irgendwas richtig Schlimmes passieren, aber generell ist es relativ sicher. Sonst würde ich es nicht machen. Also ich bin niemand, der drauf, ich würde keinen Basejump machen, und um wie dieses Todesgefühl zu haben. Ja,
nee, ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Kategorie von Freak. Also ich weiß noch, oh Gott. Bei Mediakraft kennst du ja auch noch. Ja. Da hat mein Wingsuit-Kanal, wollte das signen.
Und dann ist er gestorben.
Und das sind, die sind gestorben, bevor sie unterschreiben
konnten. Die?
Ja, das war so eine Gruppe.
Nicht der, sondern die.
Und alle gegen die Wand geflogen. Also literally. Das ist schon, also das ist, aber das ist ja wirklich nochmal
also eine andere Kategorie. Also Basejump weißt du, dass du halt einfach
aber eine Überlebenschance
von ja. 70% nur hast.
Eben, aber ich meine, was macht denn das Adrenalin aus? Das ist schon diese Gefahr von, es kann was schiefgehen, das wenn stimmt. die nicht da wäre. Und das denke ich mir halt immer, weil ich bin halt mega Fan von Skaten, Surfen, solchen Sachen. Aber ich bin mittlerweile auch so allmann, was so ein Sicherheitsbedürfnis angeht, Alter. Und ich meine, jetzt letztens auch mit TC, mit Helm am Skateplatz und irgendwie so zwischen Scham, weil wir das halt früher niemals, also als Jugendliche, wir haben ja nie mit Helm skaten gegangen und
das ist irgendwie das schon so. Bringt's älter werden mit sich, dass man noch aber, zwei, drei.
Ja, Gedanken und dann macht, bist du so, wie du früher nicht werden wolltest, so irgendwie, weißt du? Aber es ist halt, ja.
Aber man hat eben die Lebenserfahrung gesammelt, die man halt damals nicht hatte.
Das ist der Punkt.
Und damals wollte man nicht so werden wie die Älteren, die einen Helm getragen haben, weil man es nicht einschätzen konnte, warum sie es denn machen.
Ja.
Weil man halt ein ganz anderes Risikogefühl hat, wenn man kleiner ist.
Trotzdem gehen wir jetzt wieder ohne Helm.
War zu uncool?
Ja.
Kann ich verstehen.
Boah, wieder alle. Also, warum machst du die Kiste überhaupt auf, wenn die Message am Ende ist, wir gehen wieder ohne.
Aber Kinder. Bevor es selbstverständlich wurde, einen Helm beim Motorradfahren zu tragen oder beim Rollerfahren zu tragen, war es ja auch mega uncool. Ey, ich komme in Holland, allein wenn du in Holland rüber gehst, da darfst du ja so einen Roller fahren, wo du hier auf jeden Fall einen Helm tragen musst und zwar keinen Fahrradhelm, du musst einen richtigen Helm in Deutschland tragen und da musst du es halt nicht und dann fahren sie einfach da und du als Deutscher kommst du dann dahin und denkst, das geht nicht, das geht doch nicht.
Ja, ja. Aber findest du es nicht krass, wenn du Sachen anschaust wie früher? Sportarten und so, wo jetzt halt so übelst krass auf Sicherheit Wert gelegt wird und man sich alte Sachen anguckt, denkt, beim Football zum Beispiel ist es mir aufgefallen, die hatten ja nichts an. Und jetzt, weißt du so, dann kamen irgendwann Shoulderpads, dann hatten die mal Pads hier, dann hatten die mal einen Helm, der mehr als, dann hat die hatten ja überhaupt einen Helm, aber dann hatten die nicht diesen Grill da vorne und dann haben die daraus zwei gemacht, dann haben die mehr gemacht.
Ich muss gerade an all diese Menschen denken, die immer diese Erkenntnisse hatten. Weißt du, dieser Typ beim Football mit dem gebrochenen
Kiefer. Hey, genau so war
das. Das geht immer, weil was schief gegangen ist.
Genau so war das.
Ja, klar.
Ja.
Es gab immer diesen einen ersten,
der verkackt hat. Das Problem ist, es gab nicht nur diesen einen ersten, sondern die ersten 10.000.
Ja.
Und dann haben die gesagt, also, nach 10 Jahren können wir mal. Das ist krass. Ich glaube, beim Motorsport
ist Sicherheit ist dann wieder fucking boring. Dann bist du halt im Simulator. Dann bist du wieder in der VR.
Ja.
Und das ist schon, also ich glaube schon, dass ein bisschen muss da schon so ein Wunsch nach einem Thrill ist natürlich da.
Sonst ja, ein bisschen vielleicht irgendwo, aber ich finde das schon gut, dass es alles abgesichert ist. Und wenn du im Motorsport guckst, sagen wir wirklich dann früher in den 50er, 60er, 70er Jahren, sind halt jedes Jahr mehrere Leute gestorben einfach.
Ja.
Also 50er, 60er, jedes Jahr, es war einfach klar, dass die Leute sterben. Die Frage war nur, wann.
Krass.
Und dann haben die auch teilweise dann halt Zuschauer mitgenommen, sind von der Strecke abgekommen. So ein Unfall, wo heute nichts passiert wäre, gar nichts, ist da dann so, denke ich so an Graf von Trips dann in Monster, ist dann einfach so leichte Berührung, fliegt von der Strecke ab. Es gibt so Fotoaufnahmen von einem Zuschauer, der dann auch, glaube ich, gestorben ist, der dann auf dem Analogfilm klick, 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 klick gemacht hat. Und du siehst, wie das Auto, leichte Berührung, geht seitlich ab, kommt aufs Gras, rollt, durchs erste Rollen wird er rausgeworfen, der Fahrer, stirbt dadurch, dass er rausgeworfen wird. Das Auto rollt weiter und rollt durch die Zuschauer durch und tötet da nochmal 14 Leute oder 15 Leute.
Ja, oder auch so, oder so ein Reifen, der da...
Ja, genau, ein Reifen reißt ab, geht da ab und genau...
Also ja, heutzutage auch nicht vorstellbar. Da denkt man sich auch, was die sich damals gedacht haben.
Boah, ich hasse meinen Kopf gerade, weil in meinem Kopf war gerade Salam Aleikum und dann dachte ich mir aber... Und dann, nein, das Problem war ab dann... Und dann aber ich fand es gerade wieder interessant, weil dann hast du die Story weitererzählt und dann habe ich gemerkt, es ist voll... unpassend. Aber das ist ja das bei diesem Meme.
Man muss erklären, dass es dieses Meme ist.
Also Leute, die das Meme noch nicht kennen, such mal Salam Aleikum und das ist halt wie das Coffin Dance Meme. Und das sind ja genau diese Videos im Prinzip. Nur, dass dann immer vorher weggecuttet wird, was dann eben Schlimmes passiert ist. Da gibt es garantiert viele aus dem Rennsport, ja. Und,
und da ist auch so, dass halt aus all diesen Toten und all den Verletzten und schlimmen Unfällen wurde jedes Mal irgendwas gelernt, was dann später umgesetzt wurde und sind jetzt noch, also das, was den Fahrer jetzt hauptsächlich gerettet hat, jetzt gerade in Romain Grosjean in Bahrain, ist tatsächlich ein etwas, was mehr oder weniger angestoßen wurde durch einen tödlichen Unfall 2014 in der Formel 1, wo ein Fahrer unter einen Traktor, der an der Strecke ein anderes Auto geborgen hat, geraten ist, im Nassen abgeflogen darunter. Und das sitzt ja ziemlich tief in so einem Formelauto und der ist dann unter so einem Bagger mehr oder weniger durch mit Speed. So, und jetzt gibt es so ein Halo-Device, was über einem so ein Schutzschild praktisch macht und genau das hat seine Funktion erfüllt.
Und es ist wahrscheinlich auch wie ein bisschen wie beim Raumfahrt oder so, dass dann solche Sachen irgendwie dann auch in den...
Ja, klar.
Also die testen wahrscheinlich dort Sachen aus, die dann später irgendwie
in den ganz viele modernen Autos sind Entwicklungen, die irgendwann im Motorsport getätigt wurden, sowohl was Sicherheit angeht, als auch was Performance angeht, auch was Effizienz angeht. Motorsport ist ja auch ein Effizienzthema, weil du willst ja möglichst viel Leistung rausholen aus dem Treibstoff, den du mitführen kannst.
Ja.
Also auch viele Effizienzsachen sind tatsächlich halt im Motorsport ursprünglich entstanden.
Mhm. Wie findet so die Fridays for Future Bewegung Motorsport?
Ich war einmal bei einer Fridays for Future Demo, um ein Video darüber zu machen. Mhm. Also ich war nicht als Demonstrant dabei, was tatsächlich einige im Nachhinein missverstanden haben. Die dachten, dass ich halt als Demonstrant da war und haben dann gesagt, wie kannst du denn Rennen fahren und Autos fahren? Doppelmoral hier. Ja. Ich war aber tatsächlich zu einer anderen Talkshow, zu Maybrit Illner war ich in Berlin und zu Artikel 13, Artikel 17 heißt der jetzt, damals Artikel 13 und habe da zu was erzählt. Und das Thema war allgemein so ein bisschen Jugendbeteiligung politisch. Und deswegen war nicht nur Artikel 13, sondern das andere Thema des Abends war Fridays for Future. Und ich weiß ja nicht mehr, wer von denen dort vor Ort war. Außerdem gibt es ja die paar deutschen großen Gesichter, die da überall immer wieder sind.
Kein News Time, sorry.
Es war auch sehr nett, interessante Diskussion. Mhm. Die da war und da wurde ich dann im Laufe eben auch gefragt, wie denn mein Stand eigentlich zu Fridays for Future ist. Da habe ich halt auch gesagt, ja, das ist halt, kann ich mich schwer zu äußern, weil das halt einfach nicht mein Thema ist. Ich setze mich halt eben in dem Kontext für Artikel 13 erstmal ein, weil da kenne ich mich aus und das ist auch, da habe ich eine Leidenschaft für mich dafür einzusetzen, weil mir wichtig ist, dass eben Copyright ordentlich behandelt wird und vor allem kleine Independent-Künstler gut geschützt werden und das richtige Recht für die nächsten Jahrzehnte, um das geht ja um das Recht für die nächsten Jahrzehnte, was wir jetzt haben, deswegen war es mir so wichtig, mich dafür einzusetzen und das extra alles zu machen. So, aber trotzdem musst du ja auch irgendwie einen Stand dann dazu haben, ne? Und natürlich ist mir Klimaschutz wichtig, mir ist unsere Erde wichtig, aber ja, ich fahre trotzdem Rennen. Und ja, ich fliege trotzdem auch in den Urlaub. So, ich bin kein perfekter Mensch. Nicht ansatzweise. Und deswegen möchte ich mich nicht herausnehmen, für eine Bewegung zu sprechen, die sehr darauf pocht, dass man schon alles möglichst perfekt irgendwie machen sollte.
Mhm. Wobei ich finde, bei dem Thema ist, ich habe da auch schon viel drüber nachgedacht und ich finde, das Thema geht nicht mehr ohne Doppelmoral. Und ich finde, das ist sogar ein Riesenproblem von Leuten, die dieses Thema zu radikal betrachten, weil der nachhaltigste Lebensstil für unsere Umwelt ist nicht existieren.
Ja.
So, und das wär die absolut radikalste Konsequenz und die will ja natürlich auch keiner. So, ganz klar. Und da gibt es dann ja riesen Range und keiner von uns ist ein perfekter Mensch. Und ich glaube, dieses dann zum Beispiel Verstecken von jemanden, der auf der einen Seite sagt, ich setze mich ein für Fridays for Future, was ich auch tue. Also ich schreibe auch mit denen und ich sage auch immer, hey, wenn ihr was habt, ich würde euch gerne unterstützen. Und Zukunft ist ja auch kein Streitthema.
Ja.
Jeder ist ja für Zukunft und jeder will diese Erde bewahren. Worüber man sich ja streitet, ist der Weg und wie radikal der Weg sein kann. Und da bin ich durchaus auch voll der Meinung, dass da viel, 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 viel mehr passieren muss. Aber auf der anderen Seite glaube ich halt dann irgendwie den Coffee-to-go-Becher zu verstecken in seinen Postings oder so, ist eben auch überhaupt nicht der Weg. Oder zu sagen, ich fliege gar nicht. Oder eben noch fälscher zu sagen, ich fliege, aber ich zeige das nicht mehr.
Ja.
Das kann nicht der Weg sein. Und ich glaube, der Weg muss halt eher sein, Leute auch nicht dann, also dieses zum Beispiel so Klimashaming zu betreiben, das kann auch nicht der Weg sein.
Ja.
Ja.
Naja, die Frage wäre jetzt zum Beispiel in dem Punkt, ich meine, du sprichst jetzt sehr allgemein und so, die Frage wäre zum Beispiel beim Motorsport, wahrscheinlich gibt es die Überlegungen, kann man das irgendwie cleaner machen oder so zum Beispiel?
Ja, gibt es ja auch. Natürlich, es gibt ja auch den E-Motorsport, ja, wo dann auch versucht wird, also die Formel-E-Rennserie zum Beispiel, ist ja praktisch die Formel 1 des E-Motorsports, ist nicht ganz so groß, deutlich langsamer, aber entwickelt sich auch alles noch und wird schneller und
was ja auch nicht heißt, dass die viel klimaneutraler sind. Nee, aber die versuchen, sind,
klimaneutral zu sein.
Ja.
Und sind, ich weiß nicht, weiß gar nicht ganz genau, aber ich könnte sogar sein, dass sie es jetzt schon sind mit eben, was man halt macht, Zertifikate kaufen im Endeffekt. Es wird ja alles einfach nur, da macht man hier ein Projekt, wo Bäume aufgeforstet werden und schon ist klimaneutral. Das ist, und die Formel 1 zum Beispiel wird, oder plant, es wird deswegen Corona vielleicht nochmal verschoben, aber in dieses Jahrzehnt noch komplett umzustellen auf rein, Erneuerbare, aber halt Treibstoffe, die nicht aus Erdöl basiert sind.
Aber wäre nicht das so eigentlich voll dein Ding so? Also ich meine, so E-Rennen?
Ja, ich habe auch einiges so gemacht. Es ist halt noch in den Anfang schon und ich würde mich da auch oder bin auch gerade auch in der Formel E mit dabei. Ja. Ich habe jetzt gerade erst einen Beitrag für Sat.1 gemacht zur Formel E auch, wo ich da was erzählt und was gemacht habe. Also da bin ich auch voll drin und habe einiges schon, war bei mehreren Formel-E-Rennen und habe darüber berichtet und da Insights meinen Zuschauern irgendwie näher gebracht. Also ich finde das Thema sehr, sehr spannend, aber für mich ist halt, ist es nicht, wir haben jetzt entschieden, Klima ist wichtig und deswegen geht von einem Tag auf den anderen, schalten wir alle Autos ab mit Verbrennermotoren und machen nur noch alles, was 100% klimaneutral ist. Mhm. Sondern es ist halt ein Übergang und ich finde, man sollte alles fördern, was klimaneutraler ist und was irgendwie umweltfreundlicher ist. Aber es ist halt, ich bin sehr gemäßigt, würde ich sagen, in allem. So, ich finde halt, ja, es dauert halt ein bisschen und es ist wichtig, das irgendwie in die richtige Richtung zu bringen.
Weil du auch Artikel 13 und so angesprochen hast, du hast dich ja schon ein paar Mal politisch eigentlich positioniert. So. Bist du eigentlich selber arg politisch so, also im Privaten auch? Oder war das
apolitisch jetzt, oder politisch?
Nee, arg politisch.
Ach so, arg
also, dass politisch, du ja. Das, oder hat dich dieses Thema Artikel 13, war das jetzt so ein Ding, wo du gesagt hast, ja, das ist jetzt, weil es mich auch selber betrifft und so? Oder bist du so an sich auch politisch?
Nee, ich wäre immer schon politisch gewesen, schon als Kind aufgewachsen, auch mit in meiner Familie war Politik immer ein Thema und war auch immer verschiedene Meinungen politisch und das war alleine durch, wenn du halt mit verschiedenen Zeitungen irgendwie bist, ne, wenn du halt irgendwie sowohl Spiegelzeit als auch FAZ irgendwie hast, so zu Hause, dann hast du schon halt, kriegst du verschiedene Spektren irgendwie mit von Meinungen, die man haben kann und Ansichten und ich habe das immer sehr geschätzt, diesen breiten Horizont zu haben und verschiedene Ansichten. Und war immer sehr politisch und bin es immer noch. Bin es aber in erster Linie privat, weil es ich schwer finde, als Influencer mit großer Reichweite mich politisch zu äußern, gerade wenn es um in allen möglichen politischen Themen eigentlich, weil man damit halt immer beeinflusst, weil immer Leute dann sich einfach nur, weil sie mich vielleicht cool finden mit anderen Sachen, die ich mache, weil sie vielleicht meinen Motorsport cool finden, okay, und jetzt hat der gesagt, das und das ist so. Das ist nicht mein Selbstverständnis irgendwie von, was ich sein möchte und ich bin auch kein Politiksender, ich mache Unterhaltung. So, ich mache teilweise auch anspruchsvollere Unterhaltung und interessante Dokumentation und ich mache teilweise auch gesellschaftliche, soziale, politische Themen, aber nur in dem jeweiligen Kontext und ich möchte einfach niemand sein, der irgendwie andere dann irgendwie beeinflusst, was man wählt. Aber ich war immer politisch und nicht erst bei Artikel 13.
Ja, ich finde es interessant, weil du hast ja auch bei dieser Trump-Wahl war das?
Genau, ich habe eine ganze 45-Minuten-Doku fürs ZDF gemacht.
Genau, sogar prämiert worden, habe ich gelesen. Ne?
Ja, genau, wir haben einen Bayerischen Fernsehpreis dafür bekommen. Und
2017 dann auch nochmal
für die deutsche Bundestagswahl.
Ne? Also deswegen meine ich, also du machst ja schon.
Ja, einiges, ja. Aber immer in dem Kontext, weil wenn ich jetzt einen Vlog mache über eine Reise oder irgendwas, fange ich nicht an, über Politik zu erzählen, aber deswegen bei Artikel 13 war es ein sehr wichtiges Thema, darüber habe ich geredet und eben die Dokumentation, die du genannt hast oder noch eine dritte auch fürs ZDF über Arm und Reich in Deutschland, wo wir verschiedene Menschen besucht haben, die entweder ganz arm waren, sind, die auch in Köln teilweise ja unter einer Brücke leben und in einem kleinen Bretterverschlag und diese Lebenswelt und Realität zu zeigen und verglichen zum Beispiel mit einem Rapper, der natürlich ordentlich Asche hat und das hat mich immer interessiert und mir war es auch wichtig, das gut rüberzubringen, damit sich andere Menschen dafür interessieren. Also ich finde wichtig, dass sich möglichst viele Menschen mit politischen, gesellschaftlichen Themen auseinandersetzen. Es muss nicht jeder, wenn mir jemand keinen Bock drauf hat, einfach auf Politik, ey, alles cool. Ich finde es auch okay, wenn man nicht wählt. Ich finde es schade. Ich würde jedem sagen, geh wählen irgendwie, mach dir irgendwie eine Meinung und geh wählen. Aber wenn jemand sagt, es ist mir alles, das, ich möchte damit einfach nichts zu tun haben, ich möchte einfach mein Leben leben, okay. Ist halt so, würde ich niemanden verdammen für.
Aber bei dir auf dem Kanal findet es nicht statt, sondern das ist eigentlich immer so ein bisschen außerhalb.
Ja, doch, weil, teilweise auch auf meinem Kanal. Die Dokumentation lief zum Beispiel auch teilweise, also die lief auch nicht nur im Fernsehen, sondern die ist auch auf, in voller Länge auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe Begleitmaterial bei mir auf dem Kanal, sozusagen Extended Versions von jedem Tag, wo wir gedreht haben, ein Vlog. Also auch wenn wir in den USA dann irgendwo in Kansas dann auf einer Farm sind, 4 Stunden von der nächsten Stadt entfernt, wo halt wirklich dann nicht noch Kleinstädte oder Dörfer kommen, sondern da kommt einfach nichts. So, ne? Fährst du auf der nur geraden Autobahn auf dem Highway, fährst du raus, dann fährst du irgendwann ab und fährst nochmal eine Stunde durch so einen Feldweg, weil es ist nicht mal geteert, fährst du und neben dir ist nur Mais. So, und fährst und fährst und fährst und irgendwo ist ein kleines Haus und dem Haus gehören dann im Umkreis von 30 Minuten Autofahrt alles. Und das ist so dann einfach so, und die haben eine ganz andere Lebenswelt, als man das zum Beispiel in Deutschland hat oder auch als man das an den Küsten in den USA hat. Und das fand ich halt sehr interessant, das zu zeigen und darzustellen. Das war zum Beispiel auch ein Trump-Wähler, den wir dann in der Doku auch konfrontiert haben damit so, ja, aber Trump hat auch das und das gesagt zum Beispiel. Mhm. Und so, was hältst du denn davon? Na, und auch diese ganzen abstrusen Sachen, die Trump sagt, war ist eigentlich noch schlimmer geworden, finde ich fast so, was jetzt alles da ist. Aber es war ja damals auch schon, vor der Wahl war es ja eigentlich auch schon klar ersichtlich, die ganzen Nebelkerzenaktionen gegen irgendwie Hillary Clinton und die E-Mail-Affäre und so weiter. Es war ja nur irgendwas raus, so irgendein Mist werfen praktisch, wie ein kleines Kind und absolut untypisch von allem, was wir bisher eigentlich über Politik gedacht haben. Und trotzdem zu erfahren, okay, aber warum findet ihr das richtig? Und das zu verstehen und das auf einem Level weiterzugeben an meine Zuschauer, dass das auch möglichst jeder verstehen kann, weil es irgendwie nahbar ist, weil es menschlich ist, weil es nicht ein trockener Text in irgendeiner Zeitung ist, den keinen interessiert, so. Sondern es ist so, ich versuche immer diese menschliche Ebene darüber begreifbar zu machen, warum Leute vielleicht so denken oder vielleicht so denken.
Ich glaube, du hast dann wahrscheinlich auch in deiner Karriere einfach unfassbar viele verschiedene Lebensrealitäten gesehen.
Ja, definitiv.
Du warst einfach in unfassbar vielen Bubbles unterwegs. Wenn du erzählst, du hast dich mit Arm und Reich beschäftigt, machst Motorsport auf der einen Seite, bist dann bei dem Trump-Wähler irgendwo in irgendeinem Kornfeld im Nichts und laberst mit dem. Und ich glaube, was dann vielleicht auch so ein bisschen entsteht, könnte ich mir vorstellen, ist halt so ein Verständnis für sehr viele, also Menschen und Meinungen. Ja. Und das ist irgendwas, wo ich, also das kann ich, also ich habe auch das Gefühl, dass ich, wenn ich Menschen zuhöre, dass ich immer versuche, die zu verstehen, dass ich dadurch auch recht in der Mitte, ich bin, glaube ich, sehr radikal mittig auch irgendwie. Aber ich habe auch das Gefühl, dass das halt nicht mehr der Zeitgeist ist, was mich irgendwie auch stört.
Ja, also. Ich habe auch das Gefühl, du bist immer entweder gut oder böse. Ja. Es gibt so ganz vielen Themen, gibt es entweder du hast recht oder du bist einer von den Verrückten.
Ja.
Und man muss richtig aufpassen, dass man nicht irgendwo was halbwegs Falsches sagt, um nicht komplett abgestellt zu werden in die Ecke und in die Ecke und beide Ecken auch gegeneinander. Auch jetzt noch in den USA mit Trump und Biden sind die beiden Lager, die das passiert heute noch, obwohl die Wahl ja längst entschieden ist und ist alles klar und es wurde auch schon mehrfach neu ausgezählt in den Staaten, wo Trump geklagt hat und es wird jetzt demnächst stimmen, dann wird dann nochmal hier nach dem US-Wahlsystem dann nochmal die Wahlmänner stimmen ab und dann ist auch alles safe. Aber es gibt immer noch die Gruppen, die behaupten, Trump hat gewonnen und dann auf der anderen Seite eher linke Gruppierungen und die schlagen sich dann.
Ja.
Also die laufen aufeinander zu und dann gibt es eine große Schlägerei, wer jetzt irgendwie jetzt gewonnen hat oder nicht. Dass es das heute immer noch gibt, ist so als Beispiel, wie in den USA, wie auseinandergeraten auch irgendwo die Gesellschaft da ist.
Ja, das finde ich voll interessant. Also nur weil ich irgendwie zu einer Fridays for Future Demo gehe, bin ich noch nicht Hardcore-Veganer. So.
Ja, aber für manche
nur,
ist das schon.
Weil ich nicht gender, bin ich noch nicht, finde ich nicht Hitler gut. So, das ist so dieses.
Aber so,
also manchmal ist so das Gefühl, das wird so sofort extrem. Also,
ja, wenn du so bist, musst du auch so sein.
Genau, wenn du zu so einer Demo gehst, dann darfst du nicht Rennsport fahren. Das
ist,
finde ich halt nicht gut. Also, das muss möglich sein.
Interessanterweise halt bei der Demo, so sind wir auf das ganze Thema gekommen, bei der Fridays for Future Demo, als ich dann da war, weil ich eben gefragt wurde in der Talkshow, was hältst du davon? Dann War am nächsten Tag die große Demo in Berlin, wo auch Greta Thunberg dann in Berlin eben war. Und dann hat mir die Maybrit Inner gesagt, so, schaust du auch morgen mal an. Und ich habe gesagt, genau das werde ich machen. Und dann bin ich dahin am nächsten Tag, extra länger geblieben in Berlin und war dann bei der Demo und habe das eben auch noch gefilmt. Und ich wurde noch bei keiner Veranstaltung so häufig auf meine Autos angesprochen. Und ich dachte am Anfang, shit, ich werde jetzt hier gleich gelyncht irgendwie, weil die Leute irgendwie was gegen meine, weil die mich erkannt haben, was gegen meine Autos haben. Aber nein, die haben gesagt, wie geil die meine Autos finden. Ich gehe da rein in diesen Zug und werde von Schülern angesprochen. Ey, du hast doch gerade das und das Auto gefahren, habe ich gesehen, wie du, voll geil, ey, wie war der, erzähl mal. Und ich gehe weiter und wird, von allen Ecken werde ich darauf angesprochen. Und also es war mehr wie eine große Party. Die ganze Demo, was auch okay ist, was auch cool ist. Also ich finde, eine Demo muss jetzt ja nicht, wir sind jetzt hier nur seriös und kämpfen nur für unseren Zweck sein. Es war halt eine große Party mit viel Musik, mit viel guter Laune, bunt, finde ich alles cool. Aber das ist so die eine Seite und da war ich auch so, ne, komplett willkommen. So, ich durfte auch, aber auch eben mit, war auch dann in Kontakt eben mit den Fridays for Future Leuten, dass ich auch auf der Bühne dann ein bisschen was filmen konnte und so zeigen konnte, alles gut. Aber halt ein paar Monate später ging es dann irgendwie los, dass ich halt irgendwie dann auf Twitter dann Leute irgendwie ein Foto von mir gepostet haben und ein Screenshot aus dem Video, wo ich auf der Demo bin. Ich habe auch Leute interviewt und habe so versucht, verschiedene Meinungen zu zeigen. Ich habe dann ältere Leute interviewt, die am Straßenrand standen. Ich habe die Schüler, die dann im Zug waren, auch eine Seniorin, die mit dem Fahrrad mit dem Demo zugegangen ist, die so ganz stolz erzählt hat, dass sie so gut findet, dass die jungen Menschen sich alle so engagieren. So. Ich habe ganz viele verschiedene Stimmen zu Wort kommen lassen, eben in meinem Video. Und es war, fand ich, ein schöner Beitrag eigentlich. Aber ja, ein paar Monate später werde ich dann eben, schickt jemand einen Screenshot von mir und ein Screenshot daneben von einem Video, wo ich Motorsport mache und sagt, Heuchler Felix von der Laden. Und das ist halt dieses... Ich hasse, dass das genau, was du sagst, dass man irgendwie immer dieses Extreme, wenn du das vorgibst zu sein, musst du auch das sein. Und ansonsten bist du.
Ja, meine Theorie dazu ist, dass das Problem ist, also das Problem ist entstanden, als YouTube die 5-Sterne-Bewertung abgeschafft hat.
Weil, das Problem ist entstanden, als Waititi aufgehört hat.
Genau, ich glaube, dass Waititi. Nee, aber dieses, es gibt nur noch Like oder nicht Like. Ja. Weißt du, es gibt nur noch zwei Meinungen.
Du bist entweder Trump oder
Biden. Und jeder im Internet hat nur noch diese eine von beiden Meinungen. Und so funktioniert ja das Internet. So funktionieren diese ganzen scheiß Algorithmen. Du und ich wissen es super gut. Und was wird geliked? Nicht ein gemäßigtes Statement, ja. Weil ein gemäßigtes Statement würdest du halt 3 Sterne geben und nicht einen Daumen hoch. So. Ja. Und das ist, ich glaube, ich habe fucking recht damit.
Sorry, das ist ja auch nicht so. Ich glaub, das ist ja auch gar nicht nur das ist auch gar nicht nur der dumme Teil, weil das ist auch, weil man sagt ja auch, dass Mark Zuckerberg ist ja genau an diesem Punkt bei dieser Facebook-Nummer vor Gericht auch gewesen. Als man gesagt hat, ja, kann man die Algorithmen nicht so machen, dass nicht immer diese Hetze entsteht? Und dann war er so, nö.
Ja,
ich breche es jetzt mal runter.
Und jetzt überlegen mal, Mark Zuckerberg hat davor eine Plattform entwickelt, Hot or Not oder so.
Ja, das war der Vorgänger.
Wo du 2 fucking Meinungen hattest.
Ja, das war echt
nicht sagen konntest,
so Tinder-mäßig.
Ja, es hätte, entscheiden. Wenn Mark Zuckerberg mit 1 von 10, weißt du? 1 von 10 ist immer noch besser als Hot or Not.
Ja, aber Hot or Not ist
beides schrecklich. Es ist beides schrecklich. Bitte nicht falsch verstehen. Beides absolut menschenverachtend. Aber immer noch besser, als nur noch eine scheiß Meinung haben.
Like.
Das fickt mein Hirn, Alter. Das ist echt.
Ja, es ist halt einfacher für Menschen auch mit dieser Aufmerksamkeitsspanne. Da, ja. Ganz ehrlich, du gehst rein, da, ja, geil oder nicht geil. Ist, also, ich kann es auch voll verstehen.
Und was machen wir jetzt?
Felix, was machen wir da? Weißt du, wir machen es ja auch nicht besser. Wir sagen am Ende der Folge immer, war das jetzt eine Diepe oder Dumme? Weißt du, da muss man wieder schwarz-weiß denken. Warum muss man denn schwarz-weiß denken, Leute? Warum?
Und Pesch zeigt auf unseren schwarz-weißen Screenshot.
Mit unserem schwarz-weißen Logo.
Damn. Ja,
halt auch, keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein großer Punkt, ist auch die so Gruppenzugehörigkeit. Weil wir Menschen sind einfach Rudeltiere und wir sind Familientiere. So, wir wollen immer irgendwo dazugehören. Das ist so ein menschlicher Instinkt.
Ja,
nicht Außenseiter sein, weil dann bist du in der Steppe verloren. So, sondern immer dazugehören.
Ich rutsche jetzt ganz unauffällig zu Phil und flüstere ihm ins Ohr. Wir haben eine Eingangsfrage. Da ist es auch eine Entweder-Oder.
Oh damn.
Spielkind oder Unternehmer? Antworte!
Ihr betreibt hier Spaltung. Ihr spaltet.
Ja.
So, aber deswegen sucht man immer, ist es halt auch so, okay, die sind meiner Meinung, also bin ich auch, bin ich in allem, was die sagen, bin ich deren Meinung und wir sind gegen die, weil die sagen hier was anderes. Und dadurch hast du diese Lagerbildung, die dann immer extremer wird, gerade in Social Media mit Blasenbildung, dass du halt dann deine eigene Filterbubble einfach hast, ne? Weil du siehst dann nur noch Content, der dir gefällt, der dir entspricht und dadurch siehst du die anderen Meinungen gar nicht mehr. Ja. So wie ich das als Kind habe ich halt, wie gesagt, mit Zeitungen halt so, ne? Allein, dass du dann da Zeit und FAZ hattest, was jetzt auch beides keine extremen Seiten sind, aber es ist schon halt sehr anders von den Ansichten häufig. Mhm. Und das eine ist eher ist halt sehr viel konservativer als das andere und da hast du dann, finde ich, liest du zwei Sachen und fängst an zu denken, ah, okay, das ist nicht so, wie es ist, sondern das ist eine Meinung.
Ja.
Und das ist auch nicht so, wie es ist, das ist auch eine Meinung. Aber wie ist jetzt meine Meinung? Das kannst du dir selbst überlegen, wo du hingehst.
Wenn
du aber
immer nur eine. Das ist anstrengend.
Das ist richtig. Und deswegen machen es Leute, lesen lieber nur eine Sache, auch jetzt, egal ob es in einer Zeitung oder in Social Media ist oder im Fernsehen, lassen sich berieseln und sehen eine Sache und das ist dann deine Meinung.
Ja.
Und du willst dich nicht challengen lassen, weil du willst auch gar nicht eine andere Meinung haben als deine Freunde. Wenn du zu einem politischen Thema irgendwie eine andere Meinung hast als deine Freunde, das willst du deinen Freunden ja gar nicht sagen, dann mögen die dich vielleicht nicht mehr.
Ja.
Also bist du lieber konform und versuchst abzuchecken, okay, wie ist denn eigentlich hier in meiner Bubble, also ganz unterbewusst, wie ist denn hier in meiner Bubble denn eigentlich so die, welche Sachen sind gut, welche Sachen sind schlecht? Und dann richtest du dich danach und findest dann auch dieselben Sachen gut und dieselben Sachen schlecht.
Ja.
Ja.
Aber das war auch ein bisschen geil. Das war einfacher. Ich vermisse das schon. Wir alle am Samstag so, wetten, das ist gut, das schaut man. Das war geil. Und jetzt hast du einfach
so viele
Meinungen zu so vielen Serien.
Und auch diese Optionen waren einfach weniger.
Ja.
In allem war einfach weniger.
Ja.
Jetzt kannst du dir überlegen.
Du sogar deine Wahrheit raussuchen, ja, wie du willst.
Ja, jetzt kannst du jetzt sagen, was bin ich? Bin ich Flexitarier, Vegetarier, Vegan? Mache ich dies, mache ich das? Das sind so viele, weil es einfach... Es gibt einfach eine große Palette an Dingen, die man machen kann.
Ja.
Früher hatte man mehr Freizeitmöglichkeiten, jetzt kann man nur noch spazieren gehen.
What?
Corona. Kannst du nicht mehr machen.
Ach so. Ja. Oder Longboard fahren.
Ja, immerhin.
Skateboard oder Longboard?
Das überfordert mich schon. Na, Longboard auf jeden Fall. Ich bin immer Longboarder gewesen. Ich kann keinen einzigen Trick oder so. Ich kann nur lange Distanzen fahren. Fahren.
Ich wollte dich gerade eigentlich zum Skaten mit Tizu und mir einladen.
Mit Helm aber bitte.
Jetzt wieder ausgeladen.
Ich kann wirklich nicht skaten. Ich habe als Kind das mal probiert, so mit meinem Bruder zusammen, irgendwann mal zu Weihnachten so beide ein Skateboard gewünscht, ganz motiviert, ja, jetzt fahren wir Skateboard und dann ein paar Wochen geübt so, dass wir dann irgendwann so vielleicht so ein Olli so halb konnten und dann hat irgendwann das Interesse wieder aufgehört und dann sind die verstaubt. Und erst zum Longboard bin ich dann wieder auf die Rollen gekommen.
Ich habe sogar Fun Fact wegen euch mit Longboard angefangen.
Ja.
Ja, also ich glaube schon, dass der gesamte Longboard-Trend in Deutschland komplett durch euch ausgelöst wurde.
Ich weiß nicht, ob komplett, aber mit Sicherheit haben wir einen großen Teil dazu beigetragen, weil das siehst du auch in Nachbarländern, dass es viel kleiner überall war als in Deutschland.
Ich wusste nicht mal, was ein Longboard ist.
Digga, das war so ein... Was?
Bauen die sich da was?
So wie jeder mal einen Fidget Spinner hatte, hat in Deutschland gefühlt dann jeder mal ein Longboard. Und es ist allein, glaube ich, also schon ein großer Teil ist euer Verdienst.
Auf den Hype bin ich nicht aufgesprungen. Ich bin auch nie geskatet, muss ich sagen.
Aber um dieses Thema von vorher, was mich echt mein Hirn fickt, noch mal ein bisschen positiv abzuschließen... Ich finde, im echten Leben sind Menschen nicht so. Also ich finde, wenn du Menschen gegenüber sitzt und mit denen redest, ist jeder eigentlich echt reflektiert, verständnisvoll und recht gemäßigt. Also und sagt, hey, okay, das ist jetzt eine andere Meinung als die ich habe.
Gemäßigter.
Wesentlich gemäßigter. Also egal, mit wem ich rede. Und ich kenne Leute, die super radikal unterwegs sind, auch online in allen Richtungen. Nee, eigentlich nur in eine. Aber die dann auch total, mit denen du super reflektiert über alles sprechen kannst. Und die dann oft auch meine Meinung viel mehr beeinflussen, als wenn ich das dann so radikal irgendwie vorgewerfen, irgendwelche Sachen mir anhören muss.
Ja.
Das finde ich eigentlich schön. Also ich glaube, es gibt schon einen Ausweg und der ist irgendwie diese Menschlichkeit mehr auch in diese Online-Welt irgendwann übersetzen zu können.
Aber wie? Das ist so schwierig.
Das ist so krass, weil es sich so anhört, als ob die Online-Welt die eigentliche Welt ist und wir das wieder versuchen. Aber drumherum gibt es noch Chancen.
Ja, aber traurig, da gibt es schon viele Überlegungen. Also gerade, ich weiß nicht, ob ihr das Social Dilemma auf Netflix gesehen habt, aber das ist schon, da machen sich schon Leute Gedanken darüber, dass die Algorithmen nicht mehr mittlerweile so programmiert sind, um Menschen gut zu tun, sondern letztendlich ja auch der Facebook-Algorithmus das Produkt ist die menschliche Lebenszeit, die verkauft wird an Werbeunternehmen. Und der Algorithmus ist darauf ausgelegt, den Menschen maximal auf diesen Werbeanzeigen kleben lassen zu bleiben und dementsprechend halt durch Abhängigkeiten schaffen, durch eben schnelles Liken, Disliken und so weiter, die Menschen halt an die Plattform zu binden. Und dass das für die Menschheit und die Menschlichkeit nicht gut ist, das haben schon viele mittlerweile auch schlaue Leute auf dem Schirm. Und ja, also ich glaube schon, dass da eine Zeit kommen wird, auch in Zukunft, wo wir alle auch mehr anfangen zu reflektieren und zu sagen, hey, krass, was die Smartphones mit uns machen oder was dieses Denken in so krassen Schubladen mit uns macht, ist nicht gut.
Hoffentlich. Ich meine, das Ding ist ja, dass diese Technologie, die uns so, von der wir so abhängig alle sind, abhängig im Sinne von, dass unser Leben halt irgendwie darauf basiert, dass wir es alles benutzen müssen. Eben Smartphones ist ja so neu. Also vor 12, 13, 14 Jahren gab es kein Smartphone. Und selbst am Anfang, das erste iPhone war ja nicht zu vergleichen irgendwie mit dem, was wir jetzt haben, ansatzweise. Und deswegen denke ich, die ganze Forschung, die ja eben auch zum Beispiel in Social Dilemma, da auch irgendwie dazu ein bisschen was dazu gezeigt wurde und gesagt wurde, die muss erstmal aufholen, weil so Forschung ist halt viel langsamer in so einem Bereich. Wenn es nicht gerade Corona ist, dann forschen sie Gott sei Dank recht schnell an Impfstoffen, das ist schon ganz gut. Aber normalerweise ist Forschung halt so ein langsames Thema, weil auch die Leute, die entscheiden, an was geforscht wird, sind ja die alten Professoren und nicht die jungen Leute, die jetzt irgendwo, die Studenten, die dürfen ja nur das forschen häufig, was der Professor irgendwie gerade vorgibt. Deswegen glaube ich, ist einfach ein langwierigerer Prozess, bis wirklich richtig viel da erforscht ist und das auch dann umgesetzt und implementiert wird überall. Auch Rechtsprechung ist ja auch super langsam, ne? Dass Rechtsprechung ja angesetzt wird. Zum Beispiel auch Artikel 13 ist ja auch einfach der für den digitalen Markt jetzt sehr spät eigentlich dran, um da mal überhaupt Rechtssicherheit zu schaffen, was geht, was nicht geht und wie gehen wir mit diesen neuen Themen um. Und ich hoffe, dass es da halt irgendwie in den nächsten 10, 20 Jahren irgendwie noch deutliche Veränderungen gibt, um eben alles menschlicher zu machen.
Habt ihr eigentlich gewonnen?
Was, Artikel 13? Wir haben verloren. Mir wurde ins Gesicht gelogen.
Aber wurde CDU nichts angenommen? Weil da gab es doch Schritte. Also hatte ich das Gefühl, ich habe es ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm gerade.
Ja.
Aber gab es da nicht Annäherung?
Also es wurde ja erstmal, gab es eine EU-weite Abstimmung dazu. Mhm. Und aber es ist halt, nicht Abstimmung, also Abstimmung schon, aber nicht von uns Bürgern, sondern von den Abgeordneten. Und
wird angelogen, meinst du?
Ja, und es ist sozusagen durchgegangen in der EU, obwohl so viel dagegen protestiert wurde, sehr knapp auch tatsächlich. Und jetzt muss Deutschland und die anderen Länder müssen das umsetzen. Jedes Land muss
Petition
das umsetzen. Gab es
keine Petition irgendwie nochmal?
Ja, ja. Es gab Petitionen,
aber im Vorfeld war es.
Im Vorfeld auch. Und jetzt auch noch, es gibt eigentlich andauernd noch was. Okay. Aber der Paul Ziemiak, CDU-Generalsekretär, hat mir in der Sendung gesagt, es wird keine Upload-Filter geben. Und ich habe gesagt, aber das ist doch jetzt durchgegangen, die Richtlinie. Das kann, da steht nicht Upload-Filter als Wort drin, aber das, so wie es da steht, muss es sein. Es kann es nur Upload-Filter geben. Nee, wir von der CDU, wir werden dafür sorgen, dass es in Deutschland keine Upload-Filter gibt. Wir finden da einen Weg drumherum. Ja, und wie ist jetzt dann über ein Jahr später, wie ist jetzt sind die Entwürfe der CDU? Ja, Upload-Filter eben. Stehen eben doch irgendwo mehr oder weniger so drin. Und ja, aber Politiker, ne, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ist halt, das interessiert jetzt auch keinen mehr. Und das ist auch, ich habe jetzt auch kein großes Ding mehr draus gemacht. Ein bisschen was auf Twitter dazu geschrieben, so noch, aber und da gibt es auch Leute, die noch viel mehr Ahnung haben als ich. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung. Ich interessiere mich sehr dafür und versuche viel Wissen aufzusaugen und ein bisschen was weiterzugeben. Aber die richtigen Experten sind ja andere. Und versuche darauf zu verweisen dann eher. Aber ich kann jetzt auch nicht wieder so eine Riesenwelle schieben. Ey Leute, Artikel 13, Vorsicht, die haben uns verarscht damals. Jetzt kommen die Regeln und die sind wirklich so beschissen, wie wir alle gedacht haben, obwohl die uns gesagt haben, es wird anders.
Krass.
Aber deswegen, ja, wen interessiert das jetzt noch? Es ist jetzt, also ich glaube, alleine mit Corona und Klima haben wir zwei sehr viel größere, wichtigere Themen, als wenn ich jetzt nochmal aus der letzten Ecke komme und sage, ey Leute, Artikel 13,
ja, jetzt.
Nicht vergessen. Also, es gibt ja so viele wichtige politische Entscheidungen.
Ja.
Ich denke halt, das ist wirklich, und viele denken, Artikel 13, Artikel 17 interessiert mich gar nicht, obwohl es wirklich fast jeden betrifft, so, aber es ist halt wie bei vielen Gesetzen, das merkst du halt in deinem Alltag nicht.
Mhm.
Deswegen ist mir das Thema wichtig, aber ich kann halt jetzt auch nicht wieder eine Riesenwelle da schieben und 1000 Videos dazu machen. Das, glaube ich, wird dann auch nicht mehr so viele Leute interessieren.
Wäre jetzt auch ein bisschen
strange. Das könnte eine traurige Demo werden, wenn du da
laufe ich dann alleine
stehst. Entschuldigung, für was stehen Sie hier gerade an?
aber kein Publikum. Ja. Okay, crazy, ja. Es ist irgendwie auch irgendwie, es ist so alles so wichtig, aber auch sehr zermürbend gerade.
Ja, das finde ich so blöd. Das finde ich so. Ich bin richtig unzufrieden gerade, ne? In meinem ganzen Leben gerade mit Corona, weil es einfach so wenig man irgendwie machen und angehen kann und das eben auf diese weiteren Themen, die wir jetzt angesprochen haben, so viel, was frustrierend ist einfach, was man aber nicht ändern kann. Ne? Deswegen, Corona ist frustrierend, aber was kann ich als Einzelperson machen, außer möglichst Kontakte reduzieren und mich an die Regeln halten, aber ich kann jetzt ja selbst nichts, kann das Virus ja nicht bekämpfen, so, was soll ich schon groß machen? Das ist so frustrierend, weil es eine Sache ist, wo man nichts gegen machen kann, und das Gleiche ist eben mit der Blasenbildung so im Internet, mit den Filterbubbles, mit der Gesellschaft, die auseinandergeht. Ich kann vielleicht ein bisschen irgendwas machen, aber im Endeffekt bin ich ja auch dann nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn ich irgendwas versuche, und das finde ich so frustrierend, zu sehen, wie sich irgendwas ins gefühlt Negative entwickelt und nichts richtig dagegen machen zu können.
Das kann mega frustrierend sein und ich kenne voll diese Gefühle. Und trotzdem versuche ich mich dann immer wieder einfach zu reminden, dass es wohl genau das ist. Also dieser Tropfen zu sein, ist wohl das, was wir tun können und auch das, was am Ende irgendwie funktioniert und auch schon oft in der Vergangenheit funktioniert hat. Wir haben ja viel Scheiße auch schon menschheitsgeschichtlich durchgemacht und irgendwie ging es halt weiter. Und das ist es, glaube ich, am Ende. Aber wesentlich mehr halt auch nicht. Also es wird schon ein krasser Abfuck. Aber trotzdem, I think that's life.
Ja. That's life.
Boah, das ist, glaube ich, die tragischste Dieb- und Dumm-Folge geworden. Wir versuchen immer am Ende noch so.
Ich würde auch sagen, könnt ihr
jetzt schönen nicht so einen Twist so einen positiven reinzubringen.
Bogen spannen irgendwie.
Aber ich weiß nicht, ob wir jetzt das wieder über Mario Kart reden sollen oder.
Es ist ja bald 2021 vielleicht.
Ja, wir wissen noch nicht. Das ist eine super schöne Abschlussfolge für dieses beschissene Jahr, oder?
Ich finde, man muss ja am Ende sagen, es geht uns ja immer noch. Wir können froh sein, dass wir uns über all diese Themen so viele Gedanken machen können, weil es uns eigentlich so verdammt gut geht.
Grüße an Jana aus Kassel.
Ja.
Grüße gehen raus. Auf jeden Fall.
Ja, die kann sich auch viele Gedanken machen.
Sonst, was steht bei dir noch an 2020?
Ja, Weihnachten, ne?
Also Corona-Weihnachten! That's something we can look forward to.
Du hast mal so eine Büchse der Pandora aufgemacht.
Ja. Ist jetzt zumindest so ein bisschen Normalität, weil man ja, sag ich mal, Weihnachten für mich eh mal ein Familienthema ist. Und klar muss man da auch schon aufpassen, weil gerade wenn man in einer großen Familie ist, ich habe 5 Geschwister.
Ey, lasst euch doch testen. Also ich mache das, bevor ich runterfahre, teste ich mich nochmal.
Das ist echt eine gute Sache. Und jetzt weiß ich auch wo.
Ja, genau.
Einfach direkt hier zu euch kommen.
Ja.
Praktisch. Aber ansonsten ist für mich Weihnachten ja immer ein Familienfest. Das heißt, es ist eh für mich im kleinen Kreis, weil es nur meine Familie ist. Zwar 5 Geschwister, aber bei mir ist es nicht so Onkel, Tanten kommen alle her, sondern es ist immer im kleinen Kreis. Und da freue ich mich drauf, dass man so ein bisschen da einfach besinnlich bisschen
Zeit hat. Ich hab meine auch ewig jetzt nicht gesehen. Ich hätte irgendwie, glaube ich, Juni oder so wäre ich nochmal. Ich glaube, also weil mein Neffe da Geburtstag und das hat dann nicht geklappt, so coronamäßig. Das war nach der ersten Welle so. Und jetzt, ich freue mich da echt krass so drauf.
Ja, ich habe meine Geschwister auch Weihnachten gesehen.
Ja, krass.
Und danach im Juni teilweise, aber die meisten auch nicht. Und dann sehe ich jetzt zum ersten Mal wieder Weihnachten. Das ist halt auch echt.
Ja.
Das ist tatsächlich was sehr Schönes, Positives. Und ich habe noch eine coole Idee, die ich noch mit unseren Hörern sharen wollte. Ja. Nämlich, ich schenke zu Weihnachten meinen Geschwistern so alte Sachen, die wir uns früher mega gefreut haben. Also mein Bruder bekommt so eine Lego-Rakete, wir bauen die zusammen auf und meine Schwester, weiß ich noch nicht genau, aber ich...
Darfst du es jetzt verraten?
Ja, das Schöne ist, die hören den Podcast nicht. Ist auch ein bisschen Hello Darkness, aber nee, die hören den nicht. Deswegen kann ich das verraten. Aber ich finde den Gedanken geil, weil ich will diese, weißt du, ich will wieder diese Feelings von damals
spüren. Ja, das ist cool, das ist cool.
Und ich glaube, es funktioniert ganz gut. Ich habe auch letztens mal wieder gepuzzelt und es fetzt immer noch, Leute. Ja. Nee, wirklich! Mach das mal.
Also, mach 1000 Teile
Racing auch, ja, aber der, auch der mal
puzzeln. Mit 300 km durch die Gegend, aber puzzle mal. Willst du einen richtigen Thrill?
Ausgleich.
So einen richtigen Adrenalinkick haben willst.
Ist geil, Alter. Digga, ich habe davon geträumt sogar. Und ich hatte Albträume, dass ein Puzzleteil fehlt. Ist alles wieder hochgekommen. Ja.
Das ist, glaube ich, in der Kindheit irgendwas passiert.
Me in my puzzle.
Es ist einfach, Das war's von mir. Phil Laude left the chat.
Wieso? Wir reden doch gar nicht über Motorsport, Phil. Ja. Damit Phil kann man über keinen Sport reden, ist egal was.
Also gar nicht. Front, Skate, ich finde, wir haben uns super unterhalten über Motorsport und ich weiß jetzt auch.
Wir?
Dass man aufpassen muss, nicht auszuscheren und.
Immer am Limit.
Die Banane.
Die Banane, wollte ich schon
die
sagen.
Banane ist die Banane aufpassen muss.
Ja, geil. War das eine deep oder dumme Folge? Was würdest du sagen?
Schon ein bisschen dumm.
Bisschen dumm, bisschen
findest
deep.
Findest du?
Bisschen nein, dark. Eine
Folge, ich ganz lange war es recht deep.
Ich fand auch.
Ja, das war Felix von der Laden. Ja. Döner Dirk, habe ich gelesen. Das war's.
Deep und danke dumm. Für die Einladung.
Powered by das Ding. Ja, gerne. Du hast ja auch einen Podcast. Da guckt vielleicht einer mal auch vorbei.
Dankeschön.
Thank you.
Hauen Sie rein.
Mach's gut.
Tschö mit Ö.
Tschö mit Ö wie Döner Dirk.
Ciao, Kakao.
Später, Peter.
Kannst du mehr so gerne?
Ciao.
Ich hab so lange drüber nachgedacht. Einen muss ich doch kennen noch.